Stellen Sie sich vor, ein Nokia-Arbeiter oder ein Angestellter der Deutschen Bank käme auf die Idee zu behaupten, die materiellen Werte, die er schafft, seien sein Eigentum. Das wäre unvorstellbar oder noch schlimmer, es wäre Kommunismus. Wir alle wissen, dass diese Idee, dem Arbeiter die Werte, die er schafft, tatsächlich zuzusprechen, derzeit weltweit als unrealistisch betrachtet wird. Als ebenso unrealistisch sollten wir heute die aus der frühbürgerlichen Zeit stammende Idee eines geistigen Eigentums betrachten. Diese Idee liegt bekanntlich jenem Recht zugrunde, das heute als Urheberrecht für die Gewinne der Musik-, Elektronik- und Verlagskonzerne sorgt. Man kann die aktuellen Urheberrechte als eine Art Regulativ für den Vertrieb von Musik betrachten. Dagegen ist nichts zu sagen, solange alle Beteiligten einig sind. Problematisch wird die Angelegenheit dann, wenn man das Urheberrecht, wie es in einem Vortrag des Sekretärs der Deutschen Kulturstiftung vor 2 Wochen in unserer Universität oder ebenfalls vor 2 Wochen in der Neuen Musikzeitung von einem GEMA-Vorstand erklärt worden ist, auf eine Art Naturrecht des geistigen Eigentums gründet. Ich möchte ganz kurz skizzieren, dass die Vorstellung eines geistigen Eigentums eine historische ist und musikfeindlich und eine Form von falschem Bewusstsein. Ich muss jetzt ganz kurz ausholen. Mache das in Sekundenschnelle, mein Vortrag dauert 12 Minuten. 2 sind schon vorbei. Wenn eine Schallwelle an unser Ohr trifft, dann kann man fragen, ob dies Musik ist, was wir hören. Musikanthropologen sind mit mir übrigens der Meinung, dass der Schall Produkt einer menschlichen Tätigkeit sein muss. Also das Fernharmonie schaltet aus und Vögelgesänge auch. Zweitens, dass diese Tätigkeit eine symbolische Art der Aneignung von Wirklichkeit sein muss. Jetzt wird es zum Philosophischer. Und drittens, jetzt wird es pragmatisch, dass diese Aneignung das Ziel haben soll, das alltägliche Leben der Menschen in irgendeiner Weise zu transzendieren. Wobei man dieses Wort transzendieren jetzt sehr weit fassen soll. Diese Definition gilt, wenn Sie mal kurz nachdenken, für Opern, für Filmmusik, für Entspannungskassetten, für außereuropäische Kulte, für Fußballgesänge, für Karnevalslieder und immer wieder. Die ist sehr universell und trifft eigentlich genau diese Scheide, wann ist ein Schall Musik. Die abendländische Musikgeschichte ist eine interessante Abfolge von Verdinglichungsprozessen dieser von Musikanthropologen apostrophierten musikalischen Tätigkeit. Als Papst Gregor seinen Schreibern die Melodielinien des gregorianischen Chorals auf Pergament diktierte, wollte er die in England und Germanien beliebte Praxis des volksmusikalischen Feierns in den christlichen Kirchen unterbinden und aus einer lebendigen musikalischen Aneignungstätigkeit einen verdinglichten Code machen. Mit Erfolg, wie wir jeden Tag in der Kirche hören können. Als die ersten Kompositionen notiert oder als die ersten Komponistennamen auf Papier geschrieben wurden, als die Drucker sich für die Verbreitung von Liedern und Noten sorgten und als Fürsten verbieten wollten, dass Werke ihrer Angestellten einfach nachgespielt wurden, als all dies geschah, war jedes Mal ein sehr leicht durchschaubares politisches und ökonomisches Kalkül Pate eines fortschreitenden Verdinglichungsprozesses musikalischer Aneignungstätigkeit. Den krönenden Abschluss fand dieser Prozess im emphatischen Kunstwerk des Bürgertums, das der ganzen Menschheit gehören sollte, jedoch nur gleichsam leihweise. Statt einfach zu sagen, ich überlasse euch meine Musik und bitte euch mir dafür dankbar zu sein, indem ihr mir Kost und Logis gebt, musste sich der Komponist auf die aktuelle Philosophie berufen, die das Naturrecht eines geistigen Eigentums erfunden hatte. Nun war die anthropologische Idee der Musik als einer Aneignungstätigkeit durch eine materialistische Ideologie überformt, die besagte, dass ein Komponist Eigentum schafft. Allerdings nicht, um dies alleine zu besitzen und bei sich zu bewahren, sondern um dies Eigentum gegen Gebühr der ganzen Menschheit quasi auszuleihen. Man könnte auch mit anderen Worten sagen, aus einer Dienstleistung wird Warenproduktion. Das ist im Grunde derselbe Prozess. Wir haben uns alle daran gewöhnt, den Lohn, den ein Komponist für seine kompositorische Tätigkeit erhalten möchte, als Leihgebühr seines Eigentums zu betrachten. Dies ist in vielerlei Beziehung grotesk und nur als historische Hilfskonstruktion verständlich. Das geistige Eigentum wird, wenn es konsumiert worden ist, gar nicht verbraucht. Es verbleibt immer noch beim Komponisten bei seinen Rechteverwaltern. Es wird, wie das juristisch auch heißt, genutzt. Man spricht ja von Nutzungsrecht. Es ist so, wie wenn ein Bauer seinen Acker jemandem gibt, dass er drauf campen darf. Dann zahlt er ihm was und der Acker gehört immer noch dem Bauern. Es ist also als Eigentum unveräußerlich, es ist unsterblich. Hier spiegelt sich die Ideologie des Geniezeitalters, der zufolge Komponisten für die Ewigkeit schaffen, in quasi juristischer Form wieder. Im Gegensatz zur Dienstleistung, die wird einmal erbracht und dann ist sie weg. Der Friseur frisiert die Haare, dann sind sie weg. Der Komponist komponiert, das Ding wird gehört, ist weg. Das ist sozusagen die Dienstleistung. Und das andere ist dieser interessante Verdinglichungsprozess, der ein Spezifikum unserer Kultur ist und der weltweit natürlich nicht so existiert. Das geistige Eigentum ist aber realiter gar nicht wirkliches Eigentum des Urhebers. Die Sache wird nämlich noch komplizierter. Es ist ein Rohstoff, mit dem ein Verlag oder ein Musikkonzern weiterarbeiten kann. Unter welchen Bedingungen ein Komponist sein geistiges Eigentum einem Verlag oder Musikkonzern übergibt, ist keine Naturrechtsfrage und auch keine Frage des Urheberrechts, sondern eine Machtfrage beider Vertragsgestalten. Wenn ich also mein Werk einem Verlag übergebe, je nachdem wie mächtig ich bin, kann ich sagen, ich kriege 50% oder nur 3% von den Einnahmen. Das ist eine reine Machtfrage, das hat nichts mit Urheberrecht oder mit irgendwelchen juristischen Manipulationen zu tun. Sie wissen wahrscheinlich heute, dass der Anteil der Musiker und Komponisten an der CD und so weiter zwischen 3 und 5% ist. Das kann natürlich eine Madonna, wenn sie will, auch anders gestalten. Wenn sie nämlich die Macht hat zu sagen, ich will 50%, sonst kriegt ihr meine Song nicht mehr, dann geht der Verlag in die Knie und zahlt der halt die 50%. Interessant ist aber, wenn jetzt der Komponist sein Werk auf diese Weise dem Verlag übergeben hat, sein geistiges Eigentum, wie man immer noch meint, dann gehört es ihm gar nicht mehr. Dann darf er es nicht mehr publizieren, darf er nichts mehr damit machen, er hat sich verpflichtet, dass nur noch Verlag alles machen darf. Er hat also einen reinen Rohstoff geliefert, wie die dritte Welt ihre Rohstoffe liefert, damit man sie verfeinert und daraus die Handys und die anderen Produkte alle macht. Genauso macht der Verlag dann aus dem Not sozusagen die Musik oder eben nicht. Wenn eine Idee historisch und keine Naturkonstante ist, nämlich in unserem Fall die des geistigen Eigentums, dann kann sie auch wieder verschwinden und durch eine neue Idee aufgehoben werden. Dazu bedarf es gewisser Voraussetzungen politischer, ökonomischer und technischer Art, dass Urheberrechte, die sich auf die Idee des geistigen Eigentums berufen, beispielsweise im Bereich des Patentrechts, wo sie natürlich viel relevanter sind als bei uns Musikern, zu weltweiten Katastrophen führen, brauche ich eigentlich nicht zu erwähnen. Denken Sie mal an die AIDS-Problematik und die Pharmakonzerne und die Patentrechte. Dass im Musikgeschäft nur die allerwenigsten Musiker von Urheberrechten profitieren, die meisten aber schon gar nicht auf die Ebene der Zirkulation geraten, hat sich interessanterweise noch ganz wenig rumgesprochen. Ich spreche aus Erfahrung mit meinen Musikstudenten. So meinen selbst Garagenbands, es wäre auch in ihrem eigenen Interesse, wenn ihre Werke geschützt wären. Das Gegenteil ist der Fall. Denn die Garagenband lebt überhaupt nicht von geschützten Werken, sondern von ihren Auftritten. Sprich von ihren musikalischen Dienstleistungen, die sie in ihrem soziokulturellen Umfeld erbringt. Und dort tut sie genau das, was die Musikanthropologen in meinem Referat am Anfang so gerne haben. Sie eignen sich und ihrem Publikum soziale Lebenswirklichkeit an und transzendieren diese. Macht Freude, man tanzt und vergisst den Alltag. Die technische Entwicklung hat nicht nur ökonomisch und politisch, sondern auch technisch der Idee des geistigen Eigentums den Boden entzogen. Von der Erfindung der Buchdruckerkunst bis hin zu den letzten Zuckungen der Musikverlage angesichts der erfolgreichen Xerox-Kopierapparate, ohne die die Oldenburger Musikausbildung überhaupt nicht existieren würde, waren die Komponisten aus technischen Gründen immer an die Druckereien und Verlage gekettet, die die Zirkulation ihrer Musik bestimmten. Es gab also bis vor kurzem eine technische Hürde, die nur von wenigen Musikern genommen wurde. Der Normalfall war, versuche einen Verlag zu finden und du bist viel Ärger los und kannst dich dem Komponieren widmen. Das ist doch dein Hauptgeschäft. Dass dabei das geistige Eigentum als Rohstoff in einen Verwertungsprozess eingegangen ist, merkt dieser sorglos Komponierende spätestens dann, wenn seine Werke entweder gar nicht aufgeführt werden oder die Jahresabrechnung eben sehr mager ausfällt. Diese technische Hürde aus dem Zeitalter des Setzens, Druckens und Xerox-Kopierens von Noten ist heute dank Scanner und Notationsprogrammen und elektronischem Datenverkehr sehr erniedrigt worden, wenn nicht sogar gefallen. Und es bietet sich die gute Gelegenheit, auch den Begriff des geistigen Eigentums nun fallen zu lassen. Unser Open Score Project zeigt, dass es auch ohne diesen Begriff geht. Ich bin überzeugt, dass Gustavo Becerra Schmid hier vorbildliche Aufklärungsarbeit im Dienste aller seiner Kolleginnen und Kollegen geleistet hat, die alle noch an geistiges Eigentum glauben und mit ansehen müssen, wie dies Eigentum als Rohstoff eines entfremdeten Produktions- und Zirkulationsprozesses verkümmert. Wir sind natürlich jetzt auch gespannt, ob das Open Score Project tatsächlich dazu dient, dass die Musikstücke von Gustavo Becerra Schmid häufig gespielt und die einschlägigen Konzertprogramme interessant und reichhaltiger werden. Dies wäre allerdings nur ein Nebeneffekt, ein guter, aber ein Nebeneffekt. Im Zentrum des Projektes steht für mich die ideologiekritische und kulturpolitische Tat. Das Ziel des Projekts wäre erreicht, wenn Komponisten ihre Arbeit nicht so verstehen würden, dass sie geistiges Eigentum anhäufen, sondern so, dass sie mit ihren kompositorischen Mitteln sich Wirklichkeit aneignen und dadurch dazu beitragen, die Lebenswirklichkeit anderer Menschen im eingangs erwähnten breiten Sinn zu transzendieren. Ja, das war also mein kurzer Kommentar zum geistigen Eigentum. Und jetzt finden wir auf dem juristischen Boden des Internets wieder zurück. Und Herr Kollege Frank, wir sind